Tomaten, Gurken, Erdbeeren. Als Importprodukt ist im deutschen Supermarktregal fast alles ganzjährig verfügbar. Mit gravierenden Folgen für die Umwelt und unser Wasser. Nirgendwo sonst wird so viel davon verbraucht wie in der Landwirtschaft. 20% der weltweiten Anbaufläche werden mittlerweile bewässert, Tendenz steigend. Aber Landwirtinnen sind nicht nur Mitverursacher von Wasserstress, sie sind auch in besonderer Weise davon betroffen. Wasserknappheit oder ein zu viel an Wasser spüren sie direkt. Wie auch in der Landwirtschaft wasserschonender gearbeitet werden kann und welche Rolle die Politik, aber auch Verbraucherinnen und Verbraucher dabei spielen, darum geht es in dieser Folge der Böll-Spezialreihe Wasseratlas. Mein Name ist Julia Eickmann. Schön, dass ihr dabei seid.
Böll-Spezial. Das Dossier zum Hören.
Während es im Osten des Landes seit Wochen nicht geregnet hat, stehen im Westen die Felder unter Wasser. Solche oder ähnliche Meldungen häufen sich in den letzten Jahren. Infolge der Klimaveränderung können Landwirtinnen sich immer weniger darauf verlassen, dass ihre Äcker auf natürliche Weise ausreichend bewässert werden. Zu viel darf es nicht sein, denn Starkregen und Überschwemmungen schaden den Anbaukulturen, aber auch nicht zu wenig. Um Ertragseinbußen so gering wie möglich zu halten, werden schon heute viele Felder künstlich beregnet. Vorhersagen gehen davon aus, dass die Bewässerungsbedürftigkeit in vielen Regionen der Welt in den nächsten Jahren deutlich zunehmen wird. Die Referentin für internationale Ernährungspolitik in der Heinrich-Böll-Stiftung, Inka Dewitz.
Wie viel Wasser letztendlich für die Landwirtschaft entnommen wird, das ist ganz unterschiedlich. Das variiert regional und auch saisonal und ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Also wie zum Beispiel dem Klima, ist es eine trockene oder eine feuchte Region, von der geografischen Lage, ist es ein Hochland oder eine Flussebene und auch von der Bodenbeschaffenheit. Also sprechen wir über sandigen Boden oder haben wir humusreichen Boden. Aber insgesamt kann man sagen, dass der weltweite Bewässerungsbedarf weiter ansteigen wird. Der Weltklimarat schätzt sogar, dass der Wasserbedarf für die Bewässerung bis zum Ende des Jahrhunderts auf das 2- bis 3-fache ansteigen könnte.
Die Gründe für den weltweit steigenden Wasserbedarf sind dabei nicht ausschließlich auf veränderte klimatische Bedingungen zurückzuführen.
Zum einen gibt es mehr Menschen, die mehr Nahrung brauchen. Also mit wachsender Weltbevölkerung steigt die Nachfrage nach Lebensmitteln. Und Bewässerung sorgt eben dafür, dass die Erträge höher sind und stabiler sind. Auch veränderte Ernährungsgewohnheiten spielen eine Rolle. Menschen essen weltweit gesehen immer noch mehr Fleisch. Und auch wasserintensive Produkte wie Reis, Obst, Gemüse, Nüsse werden verstärkt nachgefragt und die Herstellung von diesen Produkten braucht eben sehr viel Wasser. Auch die intensive Landwirtschaft und der weltweite Handel verstärken den Bewässerungsdruck, weil in vielen Ländern werden Lebensmittel einfach für den Export angebaut und damit wird das Wasser quasi versteckt in Form von Lebensmitteln in andere Länder verkauft. Und über den Klimawandel haben wir schon gesprochen, aber genau Dürre und veränderte Regenzeiten machen es natürlich schwierig, allein mit Niederschlägen Landwirtschaft zu betreiben. Und die Bewässerung wird da zur Absicherung gegen Ernteausfälle auch immer wichtiger.
Wie viel Wasser für die Landwirtschaft aus Flüssen, Seen und dem Grundwasser entnommen wird, variiert sowohl regional als auch saisonal. Der Verbrauch hängt von der Witterung ab und von den Produktionsbedingungen. Die unterscheiden sich auch innerhalb der Europäischen Union deutlich. Während der Agrarsektor in der EU im Schnitt gut ein Viertel des Süßwassers für die Landwirtschaft verbraucht, sind die Zahlen in einzelnen europäischen Ländern wie etwa Frankreich oder Italien deutlich höher. Ein drastisches Beispiel ist der Süden Spaniens, eine eher wasserarme Region, die gleichzeitig als Gemüsegarten Europas gilt. Avocados aus Malaga, Erdbeeren aus Huelva, Tomaten aus Almeria. Lebensmittel machen fast 20% der Gesamtexporte Spaniens aus. Die Folgen der intensiven Bewirtschaftung sind verheerend, sagt Elena Alta, die sich für Ecologistas en Acción, eine der größten Umweltschutzorganisationen Spaniens, mit den Folgen der Agrarindustrie vor allem im Süden des Landes beschäftigt.
In der Provinz von Almeria werden halt hauptsächlich durch den Anbau von den Produkten in Gewächshäusern eben Grundwasserreserven übernutzt und versalzen. Das heißt, Es wird in diesen Gewächshäusern angebaut, vor allem dort eben Tomaten und Paprika. Und der Anbau an sich führt eben dazu, dass einerseits eben die Grundwasserressourcen ausgebeutet werden. Also es gibt jährlich ungefähr ein Wasserdefizit von 170 Hektoliter pro Jahr, wodurch das Grundwasser übernutzt wird.
Andererseits führt die Übernutzung des Grundwassers zu einem Folgeproblem, der Versalzung des Süßwassers.
Das geschieht dadurch, dass natürlich der Grundwasserspiegel sinkt und dadurch, dass die meisten Regionen eben direkt an der Küste liegen. Also in Almería muss man sich wirklich vorstellen, dass die Gewächshäuser ungefähr 10 bis 20 Meter vom Strand entfernt stehen. Das heißt, wenn das Grundwasser sinkt, dass von unten sozusagen das Salzwasser direkt aus dem Meer einsickert und eben das Grundwasser natürlich unter anderem auch für die Wasserversorgung gedacht ist und dementsprechend unbrauchbar wird und natürlich auch eine Problematik darstellt für die Pflanzen, weil die Pflanzen natürlich auch nicht mit salzigem Wasser bewässert werden können. Das heißt, eine Sache, die eben in der Region einerseits eben durch diese Übernutzung, aber eben auch durch die Versalzung vom Grundwasser gemacht wird, ist, dass zunehmend Entsalzungsanlagen gebaut werden. Es gibt in Almería eine der größten Entsalzungsanlagen Europas und dort wird eben durch ein Verfahren der sogenannten Umkehrosmose eben das Wasser entsalzen. Und viele denken eben, dass das ja eine super Lösung ist, weil Salzwasser gibt es natürlich in Mengen. Meerwasser haben wir genug. Aber das Problem ist eben, dass dieser Prozess einen sehr hohen Energieverbrauch hat. Das heißt, es gibt quasi eine Rückkopplung auch mit der Frage von Kohlenstoffemissionen. Und da der Prozess halt technisch aufwendig ist und auch der Bau an sich von den Anlagen teuer ist, eben die Wasserkosten wesentlich höher sind. Und solange es sozusagen anderes Wasser gibt, beziehen die Landwirte eben das Wasser aus den anderen Ressourcen.
Auf Wegen, die nicht immer legal sind. Offiziell werden in Spanien mehr als 4 Millionen Hektar Agrarfläche bewässert. Schätzungen gehen zusätzlich von einer illegalen Bewässerung von über 1 Million Hektar aus. Eine Forderung der Umweltschutzorganisationen lautet daher ganz klar, die illegale Bewässerung muss beendet werden. Elena Alter.
In der Praxis ist es eben sehr herausfordernd. Also ich war in der Region von Doñana, da gibt es eben extrem viele illegale Brunnen. Es wurden auf jeden Fall allein in einem Jahr 1000 illegale Brunnen geschlossen. Und das Problem ist eben, der Prozess ist eben so lang. Also es braucht von dem Moment, der sie fangen an, quasi zu untersuchen, wo diese illegalen Brunnen sind, bis zum Moment, dass der geschlossen wird, ungefähr 7 bis 8 Jahre. Weil es eben ein ganzer bürokratischer Prozess da dran hängt. Und dann kann man sich vorstellen, also die Brunnen sind irgendwo versteckt in den Wäldern, die es dort gibt, auf dem Gelände von den Besitzern etc. Das heißt, es wird ein Brunnen geschlossen und am nächsten Tag kann ein zweiter Brunnen wieder gebohrt werden und das Ganze fängt wieder von vorne an. Also es ist quasi auch vom Verfahren her, von der Bürokratie, die damit verbunden ist, halt auch ein riesiges Problem.
Zu der illegalen Wasserentnahme und der grundsätzlichen Übernutzung von Grundwasserquellen kommen die durch die Klimakrise steigenden Temperaturen und immer häufigere Hitze- und Dürreperioden. Die Folgen für die Ökosysteme sind gravierend. Der Doñana Nationalpark liegt in direkter Nachbarschaft zur Region Huelva, wo intensiver Erdbeeranbau betrieben wird. Das Gebiet ist Teil des EU-weiten Schutzgebietsnetzes Natura 2000 und galt einst als eines der bedeutendsten Feuchtgebiete Europas, Heimat seltener Vogelarten und wichtig für die Überwinterung tausender Zugvögel. Im Dürrejahr 2022 ist auch die letzte Lagune im Nationalpark ausgetrocknet.
Der Gegensatz davon ist natürlich die anderen Extreme, dass es plötzlich sehr viel regnet, was wir ja gerade erst in Spanien gesehen haben, zwar eher in der Region von Valencia, aber auch in Andalusien. Und diese großen Überschwemmungen sind insofern auch ein Problem, dass zum Beispiel halt gerade wenn eben sich Felder in der Nähe von geschützten Gebieten befinden, in großem Maß zum Beispiel Fertilizer, wie sagt man, Düngemittel oder eben auch Pestizide abgeschwemmt werden. Das heißt, Das kann man sich ja sehr bildlich vorstellen, wenn man ein Feld hat, auf dem man Düngemittel ausgebracht hat und dann kommt ein Riesenregen, dann wird das quasi abgeschwemmt und in die nahegelegenen Lagunen oder andere Wasserkörper eingeschwemmt, was dann eben zu einer Akkumulation von zum Beispiel Nitraten führen kann und zum plötzlichen Kippen der Lagune und zu einem Massensterben zum Beispiel von Fischen, wie wir es eben in Murcia und in dem Mar Menor, was es dort gibt, das eine große Lagune ist, eben schon häufiger passiert ist in den letzten Jahren. Also es gibt quasi die beiden Effekte, die verbunden sind mit extremen Events, die im Zusammenhang stehen mit dem Klimawandel. Also Regen ist zwar gut, aber wenn er zu extrem ist, ist es auch ein Problem.
Die Forderungen des Bündnisses spanischer Umweltorganisationen Ecologistas en Acción sind klar und lassen sich über die Region hinaus verallgemeinern. Bewässerte Flächen müssen reduziert werden. Naturnahe Elemente wie Begrünungsstreifen und Hecken etwa könnten nicht nur der Tierwelt dienen, sondern wären auch natürliche Starkregenbarrieren und Nitratfilter. Außerdem plädieren die UmweltschützerInnen dafür, sich wieder mehr auf lokale Pflanzenarten zu fokussieren. Mediterrane Bäume wie Oliven und Mandeln seien besser an das Klima angepasst und bräuchten dementsprechend weniger Wasser.
Obgleich man da auch sagen muss, dass die natürlich auch heute intensiv angebaut werden und häufig bewässert werden. Und da muss natürlich irgendwie so eine klare Grenze gesetzt werden zwischen, dass auch dort maximal so eine sogenannte unterstützende Bewässerung eingesetzt werden darf und keine intensive Bewässerung, also unterstützende im Sinne von, sollte es wirklich zu Dürreperioden kommen und dementsprechend eben zu Ernteausfällen etc., dass dann schon ein bisschen bewässert werden kann, aber eben nur in unterstützender Form.
Im Gegensatz zu Spanien zählt Deutschland zu den sogenannten wasserreichen Ländern. Trotzdem werden auch hierzulande die Flächen etwa für den Gemüseanbau bewässert, Tendenz steigend. Allein innerhalb der letzten 15 Jahre hat die Bewässerungsfläche um 50% zugenommen. Die sehr trockenen Jahre zwischen 2018 und 2022 haben gezeigt, dass auch hierzulande langanhaltende Dürreperioden zu gravierenden Ernteausfällen, trockenfallenden Gewässern und sinkenden Grundwasserpegeln führen können. Wenn man den Zeitraum noch etwas größer aufzieht, zeigt sich, dass sich die Grundwasserneubildung in den vergangenen 20 Jahren deutlich verändert hat. Insbesondere im Westen und Süden kam es zu Grundwasserdürren, wie Untersuchungen des Umweltbundesamts zeigen. Künftig, davon gehen Forschende aus, werde es verstärkt zu lang anhaltenden Grundwasserdürren kommen, in denen mehr Grundwasser verloren geht, als nachkommt. Im Abschlussbericht Ihrer Untersuchung zu Auswirkungen des Klimawandels auf die Wasserverfügbarkeit betonen Sie die Notwendigkeit, früh Anpassungsmaßnahmen zu ergreifen, um die Folgen des Klimawandels zumindest abzumildern. Eine Anpassung an die veränderten klimatischen Bedingungen braucht aber Zeit und Geld. Die Agrarwissenschaftlerin Inka Dewitz.
Also die Landwirte stehen unter einem großen Druck und einem großen Preisdruck, also die Erzeugerpreise sind nicht stabil, sind nicht hoch genug und zusätzliche Kosten durch Anpassungsmaßnahmen, das macht es eben für die Landwirtin schwierig. Und dafür brauchen sie eben auch Unterstützung. Und diese Unterstützung muss von der Politik kommen, die muss aber auch von der Gesellschaft kommen, die das akzeptiert.
Welche Rolle spielt die Gesellschaft? Spielen die Verbraucherinnen und Verbraucher, wenn es um die Frage geht, wie schonender mit der Ressource Wasser umgegangen werden kann, in den eigenen vier Wänden, aber auch in der Produktion und der Landwirtschaft? Für den Wasseratlas hat die Heinrich-Böll-Stiftung eine Umfrage in Auftrag gegeben. Mehr als 1000 Erwachsene wurden befragt, wie sie auf Themen wie Wasserknappheit, Überflutung und die Qualität von Wasser blicken. Die Ergebnisse der Studie zeigen deutlich, Wasser ist den Menschen zwar wichtig, steht aber nicht ganz oben in der Prioritätenliste. Achim Spiller vom Department für Agrarökonomie und Rurale Entwicklung an der Georg-August-Universität Göttingen ist Mitautor der Wasserstudie und kommentiert die Umfrageergebnisse so.
Da sind andere Themen derzeit drängender, das haben wir gesehen, wir haben sie nach den wichtigsten Themen gefragt und da steht dann so etwas wie der Ukraine-Krieg oder die Wirtschaftsproblematik deutlich weiter oben. Wasser ist ein Thema, was nur für relativ wenige BürgerInnen wirklich ganz hoch auf der Prioritätenliste steht. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass die meisten von uns jetzt dann doch noch nicht so wirklich hart betroffen waren. Diejenigen, die vielleicht Flutopfer geworden sind, die sehen das natürlich anders, aber für die meisten Menschen ist das dann ein Thema neben anderen relevanten.
Die Ergebnisse der Studie veranschaulichen ein Phänomen, das der Wissenschaft bereits bekannt ist. Die Menschen unterschätzen die Wasserproblematik ein Stück weit. Viele wissen um die Verschmutzung der wertvollen Ressource, um Dürren und Überflutungen, aber in ihrem persönlichen Erleben haben sie diesbezüglich noch keine negativen Erfahrungen gemacht oder nicht genug, um dem Problem einen Platz weit oben im Relevanzranking einzuräumen, dort, wo sie akuten Handlungsbedarf sehen und einfordern. Wasserblindheit lautet der Fachbegriff für diese Tatsache. Für den Wasserschutz stellt sie ein Problem dar.
Wir haben bei Wasser das Problem, dass wir ja unterschiedliche Wasserherausforderungen haben. Wir haben einmal zu viel Wasser kann es geben, Flutkatastrophen, Hochwasserereignisse. Es kann zu wenig Wasser, Dürreperioden geben oder es gibt eben auch Wasserverschmutzung durch zum Beispiel Schadstoffbelastung, Nitratbelastung. Und dadurch, dass wir eben mal zu wenig, mal zu viele haben, ist es gar nicht so einfach zu verstehen, wo das jetzt herkommt. Wenn wir jetzt also immer nur zu wenig Wasser hätten, ständig Dürreperioden, dann wäre es ja klar zuordnbar. Und dann wäre auch klar zuordnbar, das hat wahrscheinlich was mit dem Klimawandel zu tun. Aber dadurch, dass wir jetzt in Deutschland ja in den letzten Jahren so einen Wechsel hatten, mal zu viel, mal zu wenig, fällt es den Menschen nicht ganz leicht, das auf eine bestimmte Ursache zu rechnen. Und das ist ja etwas, was wir beim Klimawandel ohnehin haben, weil wir Wetterphänomene und Klimawandel gleichzeitig haben. Und so ähnlich ist es hier durch diese Dreifachheit von zu viel, zu wenig und verschmutztem Wasser auch.
Auch der Wasserbedarf in der Lebensmittelproduktion, ihr indirekter Wasserverbrauch, bleibt für die VerbraucherInnen größtenteils unsichtbar. Genau wie die Auswirkungen in der Region, aus der die importierten Agrarprodukte stammen. Im vergleichsweise wasserreichen Deutschland ist der Anteil, den beispielsweise die Produktion von einem Kilo Walnüsse am eigenen Wasserfußabdruck hinterlässt, zu vernachlässigen. Allerdings werden die meisten hierzulande verkauften Walnüsse importiert, aus Regionen, in denen das Wasser knapp ist. Das Konzept des sogenannten knappheitsgewichteten Wasserfußabdrucks ist den Befragten der Göttinger Studie allerdings weitgehend unbekannt. Achim Spiller.
Knappheitsgewichtet meint, das ist ja jetzt nicht ganz egal, an welcher Stelle auf der Erde etwas stattfindet, wo wir leben oder wo bestimmte Lebensmittel zum Beispiel angebaut werden. Denn Wasser ist ja sehr unterschiedlich knapp in den verschiedenen Regionen. Es gibt Regionen, wo wir alle wissen, dass Wasser da extrem knapp ist, meinetwegen in Wüstenregionen. Und es gibt andere Regionen, zu denen traditionell ja eigentlich eher Deutschland gehörte, wo wir dachten, wir haben genug Wasser. Und da, wo sehr viel Wasser vorhanden ist, da ist die Problematik des Wasserverbrauchs natürlich nicht so groß. Und deshalb muss man im Vergleich zu anderen Umweltproblemen dort das Wasser nicht so stark als Umweltfaktor gewichten, als wenn die gleiche Handlung, zum Beispiel Landwirtschaft, in einer wasserknappen Region stattfinden würde. Und deshalb gibt es für die verschiedenen Regionen auf der Welt dann unterschiedliche Knappheitsanzeichen und mit denen gewichtet man dann sozusagen die Liter Wasser, die dort verbraucht werden für die Produktion, um den knappheitsgewichteten Wasserfußabdruck berechnen zu können.
Fast 2/3 der Befragten wüssten gern, in welchen Produkten wie viel Wasser steckt. Aber die Möglichkeiten der Verbraucher, ein wasserfreundlich produziertes Produkt zu wählen, eins, bei dem darauf geachtet wurde, Wasser nicht zu verschmutzen oder zu verschwenden, sind begrenzt.
Wir haben ja keine Angaben auf Produkten darüber, wie wasserfreundlich oder wasserschädlich die Produktion war. Und das ist sicherlich eine Herausforderung. Also ökonomisch sprechen wir dann von etwas, was eine Vertrauenseigenschaft eines Produktes ist, wo wir eigentlich darauf vertrauen müssen auf den Hersteller, weil wir es nicht selbst überprüfen können. Andere Sachen kann man vielleicht schmecken oder anders sinnlich wahrnehmen, aber beim Produktkauf von Textilien, von Lebensmitteln oder bei unserem Autokauf oder was auch immer, wissen wir halt nicht, wie mit dem Wasser umgegangen ist. Und wenn dann die Politik keine Möglichkeiten findet, vorschreibt, dass das in irgendeiner Form verpflichtend ist, dann haben wir ja auch keine Chance, so richtig zu handeln.
Eine Möglichkeit, wie die Politik reagieren könnte, wäre, den knappheitsgewichteten Wasserfußabdruck als Teil eines Umweltlabels für Lebensmittel und Textilien auszuweisen. So könnte die Menge des für die Herstellung eines Produktes benötigten Wassers, das sogenannte virtuelle Wasser, leichter veranschaulicht werden und Konsumentinnen darin unterstützt, wasserschonende Entscheidungen zu treffen.
Was man sehen kann aus unserer Befragung ist, dass die Menschen das Thema schon im Wesentlichen, das Thema Wasserschutz, als ein Thema für Politik und Wirtschaft sehen. Sie sehen das nicht so stark im Vordergrund für ihr persönliches Handeln.
Die VerbraucherInnen sehen die Politik in der Pflicht. Und tatsächlich braucht es neben der individuellen Verantwortung auch politische Rahmenbedingungen, um eine klimagerechte Wasserbewirtschaftung zu fördern. Was die Landwirtschaft betrifft, werden politische Leitplanken vor allem in der EU verhandelt. Jutta Paulus ist umweltpolitische Sprecherin der Grünen im EU-Parlament und sieht die gemeinsame Agrarpolitik in Teilen kritisch.
Weil häufig leider sehr viele Partikularinteressen sich darin wiederfinden, aber nicht unbedingt die Steuergelder besonders effizient und ja im Sinne der Allgemeinheit verteilt werden. Also es wird halt hauptsächlich Fläche belohnt und absurderweise hilft das ja noch nicht mal den Landwirtinnen und Landwirten, sondern in erster Linie natürlich den Flächeneigentümern, weil die wissen ja ganz genau, wie hoch die Förderung ist. Und da die Pachtquote liegt bei ungefähr 60%, ne, je nach Region sind es mal mehr und mal weniger. Sprich, der Flächenbesitzer sagt dann, ja, die 270 Euro pro Hektar, die du kriegst, das schlage ich jetzt mal auf die Pacht drauf. Ja, das heißt, am Ende unterstützen wir damit Landbesitz, aber nicht diejenigen, die eigentlich die Arbeit machen und die ein verdammt hartes Leben haben. Und deswegen haben wir eigentlich immer gesagt, wir sind dafür öffentliches Geld für öffentliche Leistung. Jemand, der sagt, ich kümmere mich um die Grundwasserneubildung, indem ich eben beispielsweise entsprechend meine Äcker bewirtschafte, indem ich Zwischenfrüchte einsehe, dass der Boden halt immer bedeckt ist, dass nicht so viel wegverdunstet, indem ich weniger Dünger einsetze, damit eben nicht so viel Nitrat im Grundwasser ist, indem ich weniger Pestizide einsetze und so weiter. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten eben, entweder Wasser sauberer zu halten oder auch mehr Wasser im Boden und in der Landschaft zu halten. Und ich finde, das sollten wir dann auch tatsächlich unterstützen und finanziell belohnen.
Der Hebel sei an dieser Stelle groß, sagt Jutta Paulus. Immerhin steht der Agrarförderung gut ein Drittel des gesamten EU-Haushalts zur Verfügung. Um auf die klimatischen Veränderungen reagieren zu können, müssen die Landwirtinnen unterstützt werden. Denn sie sind nicht nur Mitverursacher von Wasserstress, sie leiden auch selbst am stärksten unter zu viel oder zu wenig Wasser.
Ich glaube, wir müssen ganz, ganz dringend unsere Subventionspolitik hier auf der europäischen Ebene so umgestalten, dass eben wasserschonende Anbaumethoden unterstützt werden, belohnt werden, dass auch notwendig Investitionen unterstützt werden. Es nützt ja nichts, wenn ich sage, hey, du kriegst mehr Geld, wenn du wasserschonend wirtschaftest. Und dann sagt der Landwirt, ja, aber dann brauche ich, was weiß ich, ein effizienteres Beregnungssystem. Das kostet mich aber 100.000 Euro. Und es nützt mir gar nichts, wenn ich dafür, keine Ahnung, 5.000 Euro mehr Subventionen im Jahr bekomme, weil ich muss das Ding ja trotzdem erstmal kaufen.
Subventionen sollten künftig viel zielgerichteter verteilt werden müssen. Die Unterstützung sollte vor allem denen gelten, die sie brauchen, also kleine und mittlere Betriebe. Derzeit würden die größten Betriebe trotz hoher Effizienz die meiste Unterstützung bekommen und die EU-Agrarsubventionen als Reingewinne einstreichen, kritisiert Jutta Paulus. Wie aber kann es gelingen, die Landwirtschaft so umzubauen, dass sie besser für die Wetterextreme aufgestellt ist? Jutta Paulus hat mehrere Vorschläge. Zum einen lohne es sich, auf geeignete Kulturen umzustellen, insbesondere mehrjährige und tiefer wurzelnde Pflanzen, die den Humusaufbau im Boden unterstützen und damit auch die Kapazität des Bodens erhöhen, Wasser zu halten.
Was bedeutet zum einen, bei Extremwetterereignissen, bei Starkregen kann der Boden überhaupt mehr Wasser aufnehmen und umgekehrt, er kann es auch länger halten, sprich, wenn ich eine Dürreperiode habe, habe aber einen humusreichen Boden, der viel Wasser gespeichert hat, überleben meine Pflanzen da länger, als sie es sonst tun würden. Ein anderer Punkt ist natürlich auch die Bodenbedeckung, weil die Erosion ja auch ein Riesenproblem ist. Durch Erosion geht ja die fruchtbare Oberschicht des Bodens, die ja wirklich nicht dick ist. Ne? Das ist diese ganz dünne, zarte Haut. Irgendwann kommt man auf einen Mineralboden, wo praktisch, ja, wo einfach kein Leben mehr drin ist. Und wenn ich den Boden entsprechend bedeckt halte, geht mir halt weniger fruchtbarer Boden auch verloren. Und im Moment haben wir, auch da gibt es ja den wunderbaren Bodenatlas, im Moment haben wir wirklich große Probleme damit, dass genau diese fruchtbare Schicht verloren geht. Und wir haben in der EU 60% degradierte Böden, Böden, die in irgendeiner Form geschädigt sind. Sei es, dass die mikrobielle Zusammensetzung geschädigt ist, sei es, dass der Humusgehalt sehr weit abgesunken ist, sei es, dass sie nicht mehr ausreichend mit Wasser versorgt werden können durch eben falsche Bewirtschaftung.
Aber nicht nur die Bodenstruktur kann verbessert werden. Natürliche Ressourcen wie Wälder sollten erhalten, Feuchtgebiete wiederhergestellt werden. Jutta Paulus empfiehlt, einige landwirtschaftlich genutzte Flächen wieder zu vernässen, um sie dann als Klimalandschaft auf eine schonende Weise für die Landwirtschaft zu nutzen. Wiederhergestellte Moorlandschaften etwa könnten mittels sogenannter Paludikultur bewirtschaftet werden.
Das Ökosystem ist natürlich nicht vollständig wiederhergestellt, aber zumindest so weit wiederhergestellt, dass es die essentiellen Funktionen, Wasser halten, Wasser filtern, Grundwasser herstellen, Landschaft kühlen, Wasser in der Landschaft halten, Extremwetter abpuffern, erfüllen kann. Landwirtinnen und Landwirte können mit der Paludikultur beispielsweise Redgräser ernten, Schilf ernten, Torfmoos ernten, was man für verschiedene Zwecke einsetzen kann. Also Schilf ist zum Beispiel ein ganz wunderbares Isoliermaterial. Das heißt, ich habe da quasi das, was ich in so einer PU-Schaumplatte erst mühsam herstellen muss. Das heißt, es gibt Möglichkeiten, das auch zu nutzen. Nur es ist natürlich, wie meistens, ist die nachhaltigere Lösung halt nicht die billigste. Und deswegen brauchen wir Projekte, um genau solche Dinge auch zu fördern.
Die Einsicht, dass wir mit der Ressource Wasser auch in der Landwirtschaft schonend umgehen müssen, ist da. Und einige Ideen, wie das gehen kann, liegen auf dem Tisch. Wie so oft lohnt auch ein Blick über den Tellerrand. Es gibt Regionen, die gemeinsam investieren, beispielsweise in effizientere Bewässerungssysteme. Denn in Sachen Sparen mit weniger Auskommen ist noch deutlich Luft nach oben. Vor allem aber müssen alle an einem Strang ziehen, um gemeinsam mehr zu erreichen. Inka Dewitz.
Gerade wenn wir irgendwie darüber reden, gesellschaftliches und politisches Umdenken, was halt wichtig ist, da eben die Landwirtschaft auch Teil der Lösung sein kann und nicht immer nur Verursacher von Problemen oder selbst Leidtragende vom Klimaextrem, ist es sehr wichtig, Landwirtinnen auch mit einzubinden und selber als Wasserakteure wahrzunehmen und sie somit auch aktiv an der Umgestaltung oder am Wasserschutz zu beteiligen. Und dafür brauchen sie aber Planungssicherheit und finanzielle Unterstützung, zum Beispiel durch die gemeinsame Agrarpolitik der EU oder auch durch regionale politische Unterstützung.
Zu viel und zu wenig Wasser in der Landwirtschaft und wie wir künftig damit umgehen können. Darum ging es in diesem, dem dritten Teil unserer Podcast-Reihe zum Wasseratlas. Wir hoffen, dass er anregend war. Lasst uns gerne Kommentare und Bewertungen hier, damit wir daran wachsen können. Wenn ihr die anderen Folgen dieser Reihe verpasst habt, kein Problem. Ihr findet sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen und natürlich auf der Webseite der Heinrich-Böll-Stiftung auf www.böll.de. Unter anderem schauen wir in Folge 4 darauf, was unser Handy, unser Auto und unser Computer mit unserem Wasserverbrauch zu tun haben. Spoiler, es geht um Energie und Rohstoffe und warum es dadurch an vielen Orten auf der Welt zu massiven Konflikten kommt. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Mein Name ist Julia Eickmann. Tschüss und bis zum nächsten Mal.